Inforadio Podcast.
Herzlich willkommen zu unserem landespolitischen Wochenrückblick, die Debatte in Berlin und Brandenburg. Dazu begrüßt Sie Jan Menzel. Und wir beginnen gleich mit einem Tarifkonflikt in der Sackgasse, denn die Verhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder stocken. Die Gewerkschaften haben für Mittwoch zum Warnstreik aufgerufen. In Berlin dürften dann die Schulen besonders betroffen sein. Neben den Lehrern wollen auch Polizisten für eine bessere Bezahlung streiken. Für uns bei den Tarifverhandlungen in Potsdam dabei ist mein Kollege Dominik Lenz. Dominik, auf was müssen sich die Berlinerinnen und Berliner jetzt einstellen?
Naja, Berlin hat erstmal die Ehre, den bundesweiten Start zu machen. Also am Mittwoch soll es einen Protestmarsch vom Alexanderplatz zum Brandenburger Tor geben. Da gibt es dann um 11.30 Uhr eine große Kundgebung. Naja, aufgerufen haben eigentlich alle Gewerkschaften hier. Besonders schmerzhaft für die Öffentlichkeit dürfte dann vermutlich der Aufruf der GEW, also der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sein. Also Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher. Da rächt sich dann einfach, dass Berlin kaum mehr verbeamtete Lehrer hat. Das heißt, es muss mit Schulausfall gerechnet werden. Es könnten auch Kitas geschlossen bleiben. Auch die ein oder andere Behörde könnte in Schmalspurbesetzung arbeiten. Bei der Polizei zum Beispiel, da fehlt dann sicher nicht der Schutzmann auf der Straße. Aber wenn es dann eben um Auskünfte, um Anzeigenerstattung oder sowas geht, dann könnte man Pech haben an dem Tag.
Von außen lässt sich so bisher gar keine Bewegung bei den Verhandlungen erkennen. Wie weit liegen denn beide Seiten auseinander?
Ja, das ist so ein bisschen schwer zu sagen. Also grundsätzlich geht es ja erstmal um diese plakativen 6% mehr Lohn, mindestens 200 Euro. Am Ende geht es aber doch noch um sehr viel mehr. Und da zeigt sich dann eben doch, das ist alles ganz schön kompliziert. Es geht um eine recht schwierige Neueinordnung von Berufen in die Entgelttabellen. Damit will man eher mehr Gerechtigkeit schaffen, beziehungsweise auch dringend benötigte Fachkräfte wie ITler oder Ingenieure in den öffentlichen Dienst holen, weil man sie eben besser eingruppieren möchte. Der große Knackpunkt ist dabei, die Arbeitgeber wollen das alles erstmal durchrechnen und dann ein Angebot vorlegen. Das ärgert die Gewerkschaften aber wiederum, obwohl das jetzt auch nicht völlig unüblich ist. Aber über diese 6% hat man offenbar noch überhaupt nicht geredet. Also da muss in der dritten Runde doch noch einiges passieren auf beiden Seiten.
Nun sind die harten Fakten, die Position das eine. Du guckst dir Tarifverhandlungen schon etwas länger an, hast da eine gewisse Erfahrung. Wie ist denn die Stimmung dieses Mal?
Also von außen betrachtet relativ ruhig eigentlich. Es drang ziemlich wenig durch. So, wenn man dann eben als Journalist dabei sitzt und das alles beobachtet, war das alles relativ unaufgeregt. Das ist ja auch eine ganz interessante Konstellation. Also die Verhandlungspartner, die da so an der Spitze zumindest beisammen sitzen, die saßen so noch nie an einem Tisch. Also auf der einen Seite Berlins SPD-Finanzsenator Matthias Kollatz für die Arbeitgeberseite. Der hat eigentlich von Anfang an die weiße Flagge gehisst und gesagt, wir sind ja kompromissbereit. Wir müssen das alles erstmal durchrechnen und dann werden wir auch schon zusammenfinden. Da muss man dann auch dazu sagen, er ist ja selber Gewerkschaftsmitglied seit vielen Jahrzehnten schon und vielleicht fällt ihm das auch so ein bisschen schwer, diese harte Seite der Arbeitgeber dann auch zu vertreten. Auf der anderen Seite dann der Routinier Frank Bsirske für Verdi. Seit 19 Jahren macht er das. Das ist seine letzte Runde, muss man dazu sagen. Und da hat er gesagt, ist er tiefenentspannt. Und tatsächlich hat er diesen Eindruck auch gemacht. Also mein Eindruck, ja, es ist kompliziert, aber der ganz große Konflikt wird das nicht. Und die Gewerkschaften haben ja auch recht damit, wenn sie sagen, die Konjunktur ist eben nach wie vor gut und davon möchte man dann eben auch ein Stück abhaben.
Nun haben wir sehr viel über Berlin vor allen Dingen gesprochen. In Brandenburg wurde schon gestreikt. Diese Woche der ÖPNV wurde bestreikt. Wie ist da der Stand?
Ja, das sind, erstmal muss man dazu sagen, das sind zwei Paar Schuhe. Also da gab es tatsächlich immer wieder Verwirrung, ob das nun zusammengehört. Nein, das gehört nicht zusammen. Diese Woche gab es Streiks im ÖPNV in Frankfurt-Oder, in Cottbus und Brandenburg an der Havel. In diesem Fall verhandelt aber Verdi Brandenburg mit den kommunalen Arbeitgebern, die wiederum die Unternehmen in den Kreisen und kreisfreien Städten dann vertreten. Die Forderung ist da 1,80 Euro mehr in der Stunde. Das ist relativ hoch angesetzt. Wenn man das runterrechnet, dann sind das also durchschnittlich bis zu 15% für die Straßenbahnfahrer und Busfahrer. Aber die Gewerkschaft argumentiert hier eben, nirgendwo in Deutschland wird ein Busfahrer oder ein Straßenbahnfahrer schlechter bezahlt als in Brandenburg. Und überhaupt noch Leute zu finden für diesen Job, muss es eben eine deutliche Lohnerhöhung geben. Da hat man sich offenbar festgefahren in diesen Verhandlungen. Die Arbeitgeber haben ein neues Angebot vorgelegt. Das weist die Gewerkschaft aber vehement zurück. Eigentlich wollte man erst am 6. März wieder zusammenkommen. Jetzt ist der Druck aber auf den Kessel offenbar so hoch, dass die Tarifkommission schon am 14. Februar, also kommenden Donnerstag, wieder tagt. Und dann soll auch im Anschluss gleich weiter verhandelt werden. Bis dahin soll es erstmal keine weiteren Streiks geben. Aber wenn man dann am Donnerstag nicht weiterkommt, dann sind sicher auch weitere Streiks wahrscheinlich. Also Potsdam würde dann zum Beispiel sich sehr anbieten.
Dominik Lenz war das zu den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Der Tod einer 11-jährigen Schülerin aus Reinickendorf hat in dieser Woche viele Menschen aufgewühlt. Auch wenn die genauen Umstände noch nicht geklärt sind, hat der Fall eine Diskussion über Mobbing an Schulen ausgelöst. Fest steht, dass es an der Hausorter Grundschule, auf die 11-Jährige ging, Gewalt und Mobbing gab und gibt. Wie groß das Problem an Berliner Schulen ist und was dagegen getan wird, fasst meine Kollegin Kirsten Buchmann zusammen.
Rund 100 Schüler wurden im Schuljahr 2015-16 gemobbt. Soweit die letzte offizielle Zahl dazu in der Gewaltstatistik. Das wirkliche Ausmaß dürfte größer sein. Viele Schüler oder Eltern kennen Kinder und Jugendliche, die gemobbt werden, verbal, körperlich oder im Internet. Sie nehmen wahr, dass sich jemand wegen Mobbings verändert, zurückzieht und sich nicht traut, in die Klasse zu gehen. Schulen versuchen dem vorzubeugen, indem sie einen Tag oder Projekte gegen Mobbing organisieren, Konfliktlotsen einsetzen oder Probleme im Klassenrat besprechen. Manche haben ein Buddy-Programm mit älteren Schülern als Ansprechpartnern, weil sich ihnen Jüngere womöglich zunächst besser anvertrauen können als Erwachsenen. Für Mobbing-Opfer sollen Sozialarbeiter da sein. Bisher gibt es sie allerdings nicht an jeder der rund 700 Schulen. Schrittweise soll das nach Plänen der Bildungsverwaltung für alle ausgebaut werden. Zweierteams von Sozialarbeitern sollen ab sofort an Schulen mit Mobbing- und Gewaltvorfällen geschickt werden. Offen ist noch, wie viele es insgesamt sind. Alle Schulen müssen laut dem neuen Schulgesetz Krisenteams bilden. Ebenso ist jede Schule verpflichtet, ein Konzept gegen Mobbing zu entwickeln. In den Notfallplänen für die Berliner Schulen ist beschrieben, was bei Mobbing zu tun ist, wie etwa das Opfer zu stärken und Beistand durch Mitschüler und Freunde zu organisieren. Für Lehrer gibt es dazu unter anderem Fortbildungen im Rahmen der Aktion Mobbingfreie Schule. Einen zusätzlichen Posten will die Bildungsverwaltung mit dem neuen Landeshaushalt schaffen. In der Antidiskriminierungsstelle der Verwaltung soll ein Experte speziell für das Thema Mobbing zuständig sein.
Kirsten Buchmann war das und Sie hören die Debatte in Berlin und Brandenburg. Und jetzt kommen wir zu einem Bundesligisten, der sich eine Menge Probleme im nichtsportlichen Bereich eingehandelt hat. Hertha BSC will erklärtermaßen dem Olympiastadion den Rücken kehren und in unmittelbarer Nähe ein neues, reines Fußballstadion bauen. Der Zeitplan für den Bau der Arena gerät dabei aber weiter unter Druck, auch weil Hertha die Rechnung ohne die Anwohner gemacht hat. Sebastian Schöbel.
Wenn Bernd Beuster und Günther Heinemann auf ihren Balkon stehen, dann können Sie Herthas Profis beim Training zuschauen. Und wenn im Berliner Olympiastadion ein Tor fällt, dann hören Sie es noch, bevor die Szene im Fernsehen kommt. Die beiden Rentner wohnen in der Sportforumstraße, keine 400 Meter von Herthas Heimspielstätte entfernt. Nun aber droht ihnen die Verdrängung, weil sich Hertha BSC ein neues Fußballstadion bauen will und dafür das Grundstück braucht, auf dem zurzeit Häuser mit 24 Wohnungen stehen, auch denen von Bernd Beuster und Günther Heinemann.
Ich bin jetzt mittlerweile hier 23 Jahre da und jetzt wissen wir nicht, wie geht's denn weiter.
Der Verein hat versprochen, Ersatzwohnungen zu schaffen, im Umkreis von rund einem Kilometer. Angeboten habe man den Anwohnern bisher nichts, sagt Bernd Beuster, der inzwischen Mitglied der Genossenschaft 1892 ist. Und die Zeit dafür wird ziemlich knapp.
Unser Vorstand hat gesagt, dass wir Hertha noch mal bis Ende März einen Termin gesetzt hätten, weil die ja auch wissen wollen, wie es weitergeht.
Mögliche Optionen sind Hertha BSC zuletzt allerdings eher weggebrochen. Der Plan, auf den Baumannschen Wiesen in der nordöstlichen Ecke des Olympiaparks Wohnungen zu bauen, ist vom Tisch. Laut einem Schreiben, das dem RBB vorliegt, bezeichnet die Genossenschaft das Gelände als, Zitat, keine wirkliche Alternative, da hier aus Naturschutzgründen nicht gebaut werden könne. Eine andere Option wäre ein Geschäft mit der Deutsche Wohnen. Die plant in der ehemaligen Alliierten-Siedlung südlich des Olympiageländes 580 neue Wohnungen, von denen der Verein einige kaufen könnte. Das Problem? Der Konzern müsste vorher bestehende Wohnungen abreißen und streitet sich aktuell mit dem Bezirk über die Bedingungen für das gesamte Projekt. Gebaut wird hier auf absehbare Zeit wohl nicht. Derweil stellt Philipp Bertram, sportpolitischer Sprecher der Linken, klar,
dass das Abgeordnetenhaus nichts beschließen wird, ohne dass klar ist, was hier mit den Anwohnerinnen und Anwohnern passiert und auch nur, wenn die Anwohnerinnen und Anwohner eine Lösung tragen würden.
Und dann stellt sich noch die Frage, zu welchem Preis Hertha BSC das Grundstück in der Sportforumstraße in Erbpacht übernehmen könnte. Ein entsprechendes Wertgutachten wird bis Mitte Februar erwartet und wird wohl für weitere Diskussionen sorgen, vermutet der SPD-Sportpolitiker Dennis Buchner.
Na, Hertha BSC ist von einem Grundstückswert von 20 bis maximal 50 Euro pro Quadratmeter ausgegangen und ich gehe nicht davon aus, dass dieser Grundstückswert am Ende im Wertgutachten rauskommen wird.
Sondern höher sein wird. Der Verein will sich zum Stand der Verhandlungen derzeit nicht äußern. Auf RBB-Nachfrage teilte ein Hertha-Sprecher lediglich mit, man habe bereits Vorschläge für den Ersatz der Wohnungen aufgezeigt und stehe mit dem Eigentümer in intensivem Kontakt. Ziel sei weiterhin, das neue Stadion am, Zitat, besten Standort, dem Olympiapark, zu bauen.
Sebastian Schöbel berichtete. Etwas konkreter wird dagegen die Zukunftsperspektive für die Lausitz. Die Kohlekommission hat die Weichen für den Ausstieg aus der Braunkohle gestellt. Für die Region soll es massive Investitionen in die Infrastruktur geben. Darüber haben in dieser Woche die Bürgermeister, Amtsräte und Landräte mit Ministerpräsident Dietmar Woidke beraten. Woidke hat dabei betont, dass es nun schnell gehen muss.
Es geht nicht, dass wir jetzt 10 plus x Jahre nur mit Planverfahren beschäftigt sind, ohne dass ein Stein auf die Straße gelegt wird.
Ein paar Monate werden sich die Lausitzer Kommunen noch gedulden müssen. Die Empfehlungen der Kohlekommission sollen bis Ende April in einen Gesetzentwurf der Bundesregierung gegossen werden. Ein Moment der Genugtuung für die meisten der Bürgermeister, Landräte und Amtsdirektoren, denn sie hatten sich schon vor 3 Jahren zur sogenannten Lausitzrunde zusammengeschlossen, an deren Spitze Spremberg's Bürgermeisterin Christine Herntier.
Und da sind wir stolz drauf, dass wir immerhin in unserem Brief an die Kanzlerin, 8. Juni 2016, die Dinge reingeschrieben haben, die jetzt im Kommissionsbericht stehen. Das ist doch ein Ding, oder?
Das Ausstiegsdatum für die Kohle empfindet Christine Herntier trotzdem als zu früh. Sie war an den zähen Verhandlungen bis in den Morgen dabei gewesen als Mitglied der Kohlekommission.
Wir haben ehrlich darüber berichtet, welche Kröte wir in der Nacht schlucken mussten, nämlich abweichend vom Revierplan der LEAG einem Ausstiegsdatum 2038 zustimmen.
Ihr sei wichtiger, was vor der eigenen Tür passiert. Und da wird einiges passieren, so Dietmar Woidke.
Planungsbeschleunigung, Maßnahmegesetz und ein Staatsvertrag und dazu noch viele, viele andere Dinge, beispielsweise ein höherer Fördersatz, der mit der EU vereinbart werden soll, für die betroffenen Regionen.
Die Zeit der großen Klage und der Forderungen dürfte vorbei sein. Vielleicht sind auch deshalb die Verwaltungschefs wieder schnell an ihre Schreibtische geflitzt. Sie müssen jetzt auf jede Chance vorbereitet sein.
Chancen, die die Lausitz in den letzten 25 Jahren nie angeboten bekommen hat.
Die Lausitz bereitet sich auf den Kohleausstieg vor. Das war der Bericht von Anke Blumenthal. Und wir gehen zum Abschluss noch einmal nach Berlin. Hatun Sürücü wurde vor 14 Jahren von einem ihrer Brüder getötet. Die junge Frau wollte ein selbstbestimmtes, nicht von der Familie vorgegebenes Leben führen. Ihr Tod löste nicht nur Entsetzen aus, sondern rückte auch Zwangsehen in den Blick. Die rot-rot-grüne Koalition in Berlin hatte sich vorgenommen, Betroffenen besser zu helfen. Was daraus geworden ist, Ute Schumacher berichtet.
In Berlin sind rund 6000 Mädchen, Frauen und zu einem kleinen Teil auch Jungen und Männer von Zwangsheirat betroffen oder bedroht. So schätzen es zumindest Experten ein. Diese Zahl hat sich in den vergangenen Jahren nicht substanziell verändert, sagt auch die Beraterin der Koordinierungsstelle gegen Verschleppung und Zwangsheirat Papatja. Nennen wir sie zu ihrem eigenen Schutz Christine. Sie sagt, verändert hat sich über die Jahre die Herkunft der Frauen.
Wir haben weniger als in den 90er Jahren Mädchen und junge Frauen mit einem türkischen Migrationshintergrund. Man könnte hoffen, dass sich da was geändert hat.
In die unterschiedlichsten Länder wird verschleppt, erzählt sie. In die Türkei genauso wie in den Irak. Hilfe bietet Papatja da über eine Online-Beratung. Über ein Kontaktformular können Betroffene ganz schnell angeben, wo sie seit wann sind, ob sie einen Pass dabei haben, wie alt sie sind und so weiter. Die Beratungsstelle informiert von Schule über Ausländerbehörde und Deutsche Botschaft alle Stellen und arbeitet an einem Plan, die Verschleppte wieder zurück nach Deutschland zu bringen.
Was oft schwierig ist, ist, wenn die irgendwo auf dem Dorf in Pakistan sitzen, die Botschaft ist meistens in der Hauptstadt.
Tausenderlei Dinge sind zu beachten, nicht zuletzt, dass die Verschleppte nicht erwischt wird bei dem Vorhaben, ihrer Zwangsehe zu entfliehen. Eine aufwendige Arbeit ist das, sagt Christine. Die halbe Stelle, die bislang dafür zur Verfügung steht, reiche nicht. Hier wünscht sie sich mehr vom Senat. Und erste vorsichtige Anzeichen gibt es, dass daraus etwas werden könnte. Bislang fördert die Senatsverwaltung für Gesundheit und Gleichstellung diese Online-Beratung anteilig. Für den nächsten Doppelhaushalt habe man sich aber vorgenommen, ausreichend Mittel für die vollständige Finanzierung zur Verfügung zu stellen, schreibt die Verwaltung auf meine Anfrage. An einer anderen Stelle gibt es mehr Klarheit. Die geplante Zufluchtswohnung für von Zwangsheirat betroffene Homo- und Transsexuelle soll bald eröffnet werden, sagt die Staatssekretärin für Antidiskriminierung Margit Gottstein.
Wir haben im Moment ein laufendes Ausschreibungsverfahren und wenn alles gut geht, kann man dann schon im März starten.
Voraussetzung ist da natürlich, dass die Zufluchtswohnung betreiben wollen, schon eine Wohnung haben.
Ute Schumacher berichtete, und das war der landespolitische Wochenrückblick hier im Inforadio, die Debatte in Berlin und Brandenburg. Am Mikrofon war Jan Menzel.
Inforadio Podcast.